Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW.
Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
Wir sind heute hier im Ahrtal, genauer gesagt in Bad Neuenahr-Ahrweiler in dem Ort Rammersbach, bei dem diesjährigen Fluthilfecamp von den Jugendbauhütten, einem Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Zu Beginn möchten wir noch mal kurz ein paar Informationen zu der Hochwassersituation hier im Ahrtal für unsere Zuhörenden zusammenfassen. Viele von Ihnen haben die Bilder noch im Kopf. Hier in der Grenzregion in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, kam es im Juli 2021 nach extremen Regenfällen zu einer Flutkatastrophe, bei der viele Menschen ihr Leben verloren haben, sehr viele verletzt waren. Circa 9000 Häuser beschädigt wurden und ganze Teile der Stadt teilweise zerstört wurden. Wir sind hier mit unserem Baukultur-Podcast zum Thema grüne Städte und Regionen, in dem wir uns ja mit lebenswerten und klimaresilienten Orten beschäftigen. Und uns beschäftigt heute vor allem die Frage, wie man mit solchen Extremwetterereignissen umgehen kann und mit diesen leben kann und inwiefern man sich auch stadtgestalterisch daran anpassen kann und vielleicht muss.
Mit dem Klimawandel steigt ja die Wahrscheinlichkeit solcher Extremwetterereignisse, also lange Dürreperioden oder eben so Starkregenereignisse. Und in den letzten Jahren war und ist das ja auch deutlich in Deutschland zu spüren. Und wir möchten nun 3 Jahre nach der Flutkatastrophe hier vor Ort darüber sprechen, was hier im Ahrtal passiert und wie sich mit diesen zunehmenden Wassermassen beim Wiederaufbau vorbereitet wird.
Und dazu sprechen wir heute mit Laura Haferkamp von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Architekten Fritz Fennemann. Schön, dass Sie beiden da sind und möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich freue mich auch, dass wir hier sind und ein bisschen was erzählen dürfen. Mein Name ist Laura Haferkamp. Ich arbeite bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in den Jugendbauhütten und bin Projektleiterin des Fluthilfecamps. Letztes Jahr gewesen und dieses Jahr nochmal.
Ja, mein Name ist Fritz Fennemann. Ich bin Architekt hier in Ahrweiler. Seit über 20 Jahren. Wir haben uns irgendwann mal nach der Flut kennengelernt und seitdem arbeiten wir auch sehr eng baulich zusammen an mehreren Projekten.
Laura, nochmal an dich. Was machen die Jugendbauhütten genau? Wie ist das Fluthilfecamp organisiert? Wie funktioniert die Arbeit hier? Und was hat überhaupt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz damit zu tun?
Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen. Also wir fangen gleich mal mit den Jugendbauhütten an sich an. Die Jugendbauhütten sind eine Möglichkeit, sein FSJ in der Denkmalpflege zu machen. Relativ spezielles FSJ. Wir haben ungefähr 350 FSJ-Plätze in 16 Jugendbauhütten bundesweit. Das sind immer so Gruppen von 22 bis 25 Teilnehmern, die da ihr FSJ absolvieren können. Und das nennt sich Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Also das heißt, wir machen das in der Stiftung schon seit, ich will nicht lügen, 27 Jahren mittlerweile. Genau, und das läuft über den Träger, die internationalen Jugendgemeinschaftsdienste. Also das ist unser sozialer Träger dabei, der das FSJ macht und ist aber ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das Fluthilfecamp ist eine spezielle Geschichte, die mehr oder weniger eine Schnapsidee war, von der wir gar nicht wussten, ob wir es so umsetzen konnten. Also wir haben 2021 direkt nach der Flut angefangen, einzelne Gruppen von Jugendlichen aus den unterschiedlichen Jugendbauten quasi rauszufischen und zu sagen, wir brauchen hier vor Ort dringend Hilfe. Das war so eine Sofortaktion, relativ, sage ich mal, ungeplant, hat aber hervorragend funktioniert. Da waren wir in Bad Münstereifel und haben 3 historische Häuser wieder aufgebaut, was echt schnell ging. Und daraus ist dann das mobile Team Fluthilfe entstanden. Das sind 5 FSJler, die ihr ganzes freiwilliges soziales Jahr quasi bei uns im Ahrtal verbringen. Die haben 2 Anleiter dabei, das ist ein Zimmermann und eine Lehmbauerin. Und die arbeiten halt an verschiedenen Objekten im Ahrtal. Und mit genau diesen Leuten ist, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube eine Mitarbeiterveranstaltung irgendwann, die Idee beim dritten Bier aufgekommen, dass es doch eigentlich total super wäre, wenn man mit einer größeren Mannschaft ins Ahrtal kommen könnte. Ja, hier sind wir jetzt mit 300 Freiwilligen 2 Wochen lang im Ahrtal und schon das 2. Mal.
Wie sind Sie, Herr Fennemann, denn hier involviert? Also Sie haben gerade gesagt, Sie leben hier in Ahrweiler und sind Architekt.
Ja gut, berufsbedingt arbeite ich hier vor Ort. Das ist mein Beitrag zum Klimaschutz. Kurze Wege, finde ich immer gut. Und nach der Flut hat sich natürlich alles hier verändert. Ich habe damals auch alle laufenden Projekte gestoppt und habe gesagt, der Wiederaufbau ist jetzt einfach das Wichtigste. Und das hat sich aber auch so ein bisschen mit meiner Vision irgendwie gepaart. Ich wollte eigentlich auch ganz gerne jetzt in meinen letzten Berufsjahren so ein bisschen mehr im Bereich Denkmalschutz machen. Und mittlerweile mache ich das halt nur noch. Und habe dann noch einen Verein gegründet, über den können wir auch noch sprechen später, der sich halt mit diesen historischen Bauten beschäftigt, mit Fachleuten. Und darüber sind wir an einem Projekt zusammengekommen. Sie suchten unbedingt Denkmäler und wir hatten schon Ahrweiler kartiert und sagten, ja, da und da kann man hingehen, da und da ist Bedarf. Und irgendwie ist daraus eine Symbiose erwachsen, die einfach unglaublich fruchtbar ist. Man muss sich das so vorstellen, dass natürlich so ganz am Anfang von der Flut waren viele halt betroffen, die hatten keine Versicherung, denen konnte keiner helfen. Und dann tauchten auf einmal hier die grünen Männchen auf mit ihren hellgrünen Jacken und sagten, ja, wir können helfen, wir bringen Material, Manpower, Womenpower und Know-how mit. Und so konnte man halt direkt schon mal anfangen. 8 Projekte von mir sind, glaube ich, hier auch involviert im Fluthilfecamp. Und es ist einfach schön, dass es auch einfach mal dann mit Gewalt vorangeht an manchen Baustellen, weil alles dümpelt und tröpfelt so vor sich hin hier einfach im Tal, weil in dem Bereich Thema Fachkräftemangel ist bei uns im Restaurationsbereich halt noch viel, viel gravierender und die Ressourcen, die muss man einfach bündeln, sonst kann man so ein historisches Gebäude einfach nicht schnell aufbauen.
Ja, das bringt mich schon zur nächsten Frage. Wie ist denn der Stand der aktuellen Wiederaufbauarbeiten und wie geht es den Menschen vor Ort?
Ja, wie geht es den Menschen vor Ort? Man hat nicht nur eine Baustelle, sondern man hat auch immer noch ein Thema dazu. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Bauherrin oder ein Bauherr, sondern es ist immer eine Geschichte und eine Flutgeschichte, die dahinter steht. Und da muss man halt schon auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorangehen. Wir haben jetzt zum Beispiel vor 5 Wochen in Dernau eine Frau kennengelernt, da war jetzt die ersten 3 Jahre so gut wie gar nichts passiert. Das ist jetzt auch eine Baustelle im Fluthilfecamp und das ist irre, was da jetzt passiert ist. Ne? Und da merkt man auf einmal, die Leute schöpfen wieder Mut. Also da gibt es diverse Geschichten. Also ich hatte auch ein Projekt in Walpertsheim. Das ist ein weiterer Stadtteil hier. Der Mann, der hat einfach das erste Jahr überhaupt nicht geredet. Und irgendwann kam der mit einer Kiste Bier um die Ecke und dann war der aufgetaut. Ne? Das schwingt halt immer noch so ein bisschen mit. Also man muss die Leute auch betreuen und abholen. Und das geht nicht nur ums Bauen.
Das heißt, Sie helfen hier mit dem Fluthilfecamp auch Privatpersonen beim Wiederaufbau? Oder wie läuft das ab? Also wie finden Sie die Baustellen, wo Sie quasi im Einsatz sind?
Also es sind sehr viele Privatpersonen tatsächlich. Und was Herr Fennemann, der Fritz, gerade gesagt hat, ist, ja, ich glaube, das ist auch eine Arbeit, die Freiwilligen auch mitleisten. Ne? Also die machen tatsächlich nicht nur die fachliche Arbeit vor Ort, sondern man hört immer von den Eigentümern, dass sie sagen, da kommt so eine Horde junge Leute, die gehen mit so viel Begeisterung und so viel Spaß an die Arbeit, das reißt einen total mit. Ne? Also es gibt einem tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber so ein Stück Hoffnung zurück, ne? Dass einfach junge Leute kommen, das freiwillig machen. Kriegen immer ganz rote Ohren, wenn denen so oft Danke gesagt wird, weil die damit gar nicht umgehen können und sagen, wir machen das doch gerne und es fühlt sich ganz komisch an, wenn die Leute immer kommen und sich bedanken. Also es ist ist einfach eine total schöne Symbiose, würde ich sagen. Und man kann das auch gut sehen, dass die schon, die kommen ja aus ganz Deutschland und ich meine, in vielen Teilen von Deutschland ist es ja, redet keiner mehr über die Flut. Ne? Also wir hatten tatsächlich, letztes Jahr hatten wir Presse aus Lübeck da und die waren schockiert, wie das hier noch aussieht. Ne? Die sehen die Bilder, kennen die Bilder vom Anfang, danach irgendwann nichts mehr und denken halt, naja, steht schon wieder alles. Und davon sind wir halt wirklich sehr, sehr weit entfernt, dass hier schon wieder alles steht. Aber zur Frage. Die Projekte finden wir tatsächlich, weil wir viel vor Ort unterwegs sind. Also eben tatsächlich Fritz Fennemann und sein Verein, die kennen sehr, sehr viele Leute, wo man auch einfach teilweise warten muss, dass die bereit sind, die Sachen anzupacken. Die sind vielleicht nicht alle, aber zum Teil sicherlich auch traumatisiert. Die haben alle diese Flutnacht erlebt, mitbekommen, die meisten in ihren Objekten irgendwie gesessen und ausgeharrt, bis man wieder rauskommen konnte, sind mit dem Hubschrauber rausgezogen worden, solche Sachen. Und wir finden die eigentlich tatsächlich vor Ort. Wir haben einen Aufruf über Social Media auch gemacht, da kamen auch noch ein paar Sachen zusammen. Ich habe versucht, über die Ortsbürgermeister zu gehen, aber auch die kennen nicht alle ihre Schäfchen, ne, und können oft Denkmalschutz nicht so einordnen, denken dann, wir machen Kirchen oder Kapellen oder so und eben nicht das nette kleine Privathäuschen, Fachwerkhäuschen, was eben genauso erhaltenswert ist. Also zum größten Teil tatsächlich vor Ort und ausgewählt haben wir halt versucht, das so auszuwählen, dass wir Bauabschnitte haben, weil in 2 Wochen können wir natürlich nicht ein ganzes Haus instand setzen und das Letzte, was wir wollen, ist, den Leuten ein größeres Loch zu hinterlassen, als sie vorher hatten. Also wir versuchen uns einen Teil von dem Gebäude rauszusuchen, den wir in dieser Zeit quasi umsetzen können und haben halt die Hoffnung, dass die Leute danach ein bisschen Mut haben, einfach auch selber weiterzumachen.
Wir haben ja gerade von dir nochmal gehört mit dem Beispiel in Dernau. Wie kommt das denn dann, dass da 3 Jahre lang nichts passiert ist? Also was sind so Hindernisse? Wie kommt es dazu? Wie funktioniert so eine Priorisierung?
Ja gut, das ist ein ganz, ganz vielfältiges Thema. Also es gibt halt diejenigen, die versichert waren, die Probleme auch teilweise mit Versicherungen haben oder unterversichert sind. Dann gibt es natürlich die, die unversichert waren. Die müssen Anträge beim Land stellen. Das klappt auch alles andere als unbürokratisch, muss man leider so bitter es ist sagen. Dass man da teilweise über ein Jahr auf so einen Antrag wartet. Und die Geduld und die Zeit müssen die Leute natürlich haben. Ne? Und die haben sie eigentlich nicht. Ne? Man muss halt auch wissen, dass wir natürlich eine Tourismusregion sind. Und die Leute hier, die waren natürlich durch die Corona-Zeit, waren die alle schwer gebeutelt. Die haben alle das erste Jahr halt stillgehalten, das zweite Jahr haben sie renoviert. In der Hoffnung, dass es danach weiterging und dann kam die Flut. Ne? Also ich habe so ein konkretes Projekt, die wollten 5 Tage später eröffnen und dann konnten die wieder von vorne anfangen. Und da gibt es natürlich vielfältigste Faktoren, die dazu führen, warum es irgendwo nicht klappt oder nicht geht.
Seid ihr denn auch im Austausch mit noch anderen Organisationen oder mit anderen Institutionen, die hier vor Ort aktiv sind?
Also ich glaube, die Helfergruppen, die unterschiedlichen, von denen es ja tatsächlich eine ganze Menge gibt und auch immer, also nach der Flut noch mehr gab, aber immer noch viele gibt, die sind sowieso im Austausch miteinander. Immer, was da nach wie vor gut funktioniert, ist tatsächlich auch Social Media. Also man kommt an fast alles ran, was man braucht. Das ist total verrückt. In der Vorbereitung des Camps hatten wir so ein paar Sachen, die mir flöten gegangen sind, die eigentlich geplant waren. Wenn man da bei Facebook in der richtigen Gruppe rumfragt, dann kriegt man das alles vor die Nase geliefert. Das ist ein wahnsinniges Netzwerk. Ich glaube, als Beispiel kann man zum Beispiel die Dachzeltnomaden nennen, von denen wir auch eine Menge Fahrzeuge jetzt bekommen haben für das Fluthilfe-Camp, eine Menge Werkzeug gestellt bekommen haben. Das hätten wir sonst alles mieten müssen. Wir haben das im letzten Jahr die Freiwilligen mit so einem großen Bus mit einem Gelenkbus auf die Baustelle gebracht. Das hätte dieses Jahr nicht funktioniert, weil die so weit auseinander liegen, dass der Bus einfach 2 Stunden Rundtour gemacht hätte. Das heißt, wir haben uns von überall her Fahrzeuge ausgeborgt, die wir nutzen können und die fahren jetzt damit durch die Gegend auf die Baustellen. Also das ist eine super Hilfe.
Aber das heißt, es geht schon sehr viel über diese freiwilligen Strukturen.
Komplett. Eigentlich geht es komplett über die freiwilligen Strukturen. Also wir sind ja auch als Stiftung und auch das Fluthilfe-Camp ist komplett spendenfinanziert, auch private Spenden. Wir haben in dem Fall das Glück, ich glaube, das darf ich so sagen, dass wir eine Person dabei haben, die eine sehr große Spende für das Camp im letzten Jahr abgegeben hat und das ihr so gut gefallen hat, dass sie das auch in diesem Jahr wieder gemacht hat.
Was bedeutet denn Wiederaufbau für euch beide? Und bedeutet Wiederaufbau, dass Infrastrukturen, Ortsstrukturen genauso wie vorher wieder aufgebaut werden und vielleicht dann auch nicht auf die nächsten Starkregenereignisse reagieren können oder sich nicht als resilient erwiesen haben? Wie geht man damit um? Ich meine, wir sprechen hier von Denkmalschutz zum einen, wo ja auch ein Erscheinungsbild, eine Bausubstanz irgendwie bauzeitlich erhalten werden soll. Und zum anderen möchten wir uns vorbereiten auf ja, die zunehmenden Starkregenereignisse. Wie funktioniert das? Wie geht das zusammen?
Ja, das ist in unserem Segment der Denkmäler natürlich schwierig, weil die kann man ja jetzt nicht mal gerade 2 Meter höher pumpen oder irgendwo umsetzen. Kann man natürlich theoretisch schon, aber das ist jetzt so nicht unsere Aufgabe. Und wir versuchen natürlich schon, an den Gebäuden gewisse Dinge anders zu machen. ne, sofern es geht halt. Ne. Aber die Resilienz, also ich habe mir zig Fachvorträge angehört, Bücher dazu gelesen, die existiert eigentlich immer nur für den Neubau. Ne. Und das ist schon auch, was hier teilweise passiert, dass die Häuser abgerissen werden, dann werden sie neu aufgebaut und dann hat man im Erdgeschoss, guckt man nur noch auf Garagen. Wir im Fachwerkhaus, sage ich jetzt mal, ja, die haben schon 3 Fluten überlebt, die Dinger. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Das, wir hatten ja schon 1910 und 1806 ähnliche Fluten. Und die stehen noch da und deswegen denke ich auch, es ist auch okay, die da wieder aufzubauen. Und das Hochwassermanagement, das ist natürlich schon was, wo sich jetzt viele Leute hier Gedanken drum machen. Das ist aber natürlich ein Großprojekt und ich hatte jetzt zuletzt noch gelesen, dass man plant, hier an die knapp 20 Regenrückhaltebecken zu bauen, aber das sind andere Baustellen, das sind nicht unsere Baustellen. Wir sind natürlich da im kleinen Hausbereich und wir machen halt jetzt ein paar Dinge anders. Also die Technik, die vorher alles im Keller war, das versuchen wir jetzt natürlich alles nach oben zu machen, dass das nicht immer alles verloren geht. Oder dass man jetzt im Erdgeschoss nicht mehr über den Boden installiert, sondern über die Decke. Dass, wenn mal ein bisschen Wasser drin steht, dass nicht wieder alles kaputt ist. Im Kleinen kann man da schon ein bisschen was machen. Ne? Oder wenn man Platz hat für einen Regenrückhaltemöglichkeit, dass auch so ein Einfamilienhaus, wenn das schon mal 2000 Liter zurückhalten kann, sowas kann man umsetzen, baulich. Ne? Aber ich denke mal, die wirklich großen, entscheidenden Maßnahmen, das ist halt nicht unser Tätigkeitsfeld.
Aber werden diese großen Maßnahmen denn im Großen umgesetzt hier in der Region? Also, dass man wirklich sagt, okay, wir gucken uns jetzt das gesamte Tal an und schauen, was man da nochmal vielleicht anders machen kann?
Vielleicht keinen Fluss begradigen wieder oder so?
Man hat natürlich nicht in alles einen Einblick. Ne? In Teilen hat man das Gefühl, es kommt an. Man versteht vor allen Dingen, dass man den Fluss nicht überall so einbuddeln kann. Ne? Andererseits, wer im Ahrtal schon mal war, die Geologie lässt da nicht so viel anderes zu. Ne? Es ist einfach wahnsinnig eng, das ist viel Fels, da ist nicht viel Boden, der irgendwas aufnehmen kann. Wenn man eine Bahnlinie haben möchte und die ist überlebenswichtig fürs Ahrtal, würde ich jetzt sagen, die kann nur direkt an der A wieder aufgebaut werden. Sonst müsste das eine Schwebebahn werden oder die müsste irgendwie, das funktioniert einfach gar nicht anders. Ich glaube, da muss man irgendwie eine Kompromisslösung finden. Ja, also ob es einen großen Masterplan gibt, ich glaube, wir hoffen das alle, dass es einen großen Masterplan gibt und man hört immer so von kleineren Maßnahmen, was gut funktioniert mittlerweile und was ja auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir ja tatsächlich 136 Menschen hatten, die gestorben sind in dieser Flut, die Warnpläne, die funktionieren. Also das ist anders umgesetzt worden, weil das ist tatsächlich, also ich wage zu bezweifeln, dass da nochmal Menschen ums Leben kommen würden. Das ist jetzt vernünftig umgesetzt, man weiß, was passiert, man weiß, wie früh gewarnt werden muss, man beobachtet das, die sind im Moment eher übervorsichtig, aber lieber ist einmal zu viel eine Schule zu, als dass sowas nochmal passiert.
Ja, das stimmt. Die haben so ein Sirenennetz, haben sie sofort hier aufgebaut und das ist unüberhörbar.
Wer sind denn so die Hauptakteure des Wiederaufbaus? Also ist es eher so, ja, Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind für die denkmalgeschützten Gebäude und historischen Gebäude hauptsächlich zuständig. Dann sagten Sie gerade, ja, Sie hoffen, dass es so eine Art Masterplan gibt. Also wie gut sind die einzelnen Wiederaufbaumaßnahmen so vernetzt? Also gibt es da so eine Gesamtkoordination? Sind Sie mit einbezogen in so größere Pläne zur Region? Gibt es da Teilhabemöglichkeiten auch für die Menschen vor Ort? Weil ihr sagtet ja auch eben, dass die Menschen natürlich sich schon Gedanken machen, ne? Wie geht es in der Zukunft weiter? Wie geht man damit um? Und haben die Menschen auch eine Möglichkeit, sich da einzubringen oder mitzureden, wie das Ganze dann auch wieder aufgebaut wird?
Ja, also es gab dazu Veranstaltungen, wo halt diskutiert wurde. Im Endeffekt habe ich aber so das Gefühl, dass es da doch nicht so wahnsinnig viel Mitsprachemöglichkeiten gibt. Also diese ganze Wassersituation, die ist halt einfach von der SGD Nord, das ist unsere oberste Baubehörde vom Land Rheinland-Pfalz, in die Hände genommen. Die haben halt die neuen theoretischen Wasserhöhen berechnet. Und man kann jetzt für sein Haus im Internet abrufen, wo jetzt quasi das nächste 100-jährige Hochwasser steht, theoretisch. Aber dass wir jetzt untereinander vernetzt sind, also ich weiß, die Stadt Bad Neuenahr, die hat so eine Wiederaufbauabteilung gegründet. die sich halt um die Aufbausachen kümmert, aber so eine insgesamte Vernetzung kann ich irgendwie nicht so richtig feststellen.
Wie kommt ihr denn an die Materialien und gibt es vielleicht Materialien, die jetzt anders verwendet werden als früher? Also so ganz konkrete Änderungen, ich weiß nicht, andere Art von Tür oder eine andere Art von Bausubstanz, mit der irgendwie nachgearbeitet wird?
Ja, also im Fachwerkbereich ist es eigentlich ganz einfach. Da haben wir Eichenholz, Lehm und Kalk.
Ja.
Und die waren noch nie knapp. Da ist immer gut ranzukommen. Und ja, wir haben hier einen ortsnahen Naturbaustoffhändler, mit dem wir eng zusammenarbeiten, der auch die Baustellen beliefert. Und ja, das Schöne ist ja auch irgendwie, das war ja auch eine gewisse Chance nach der Flut, dass man natürlich die ganzen Bausünden erstmal zurückbauen konnte. Und hat erstmal alles rausgenommen, was eigentlich in das Haus nicht reingehört. Und man kann jetzt wirklich historisch richtig wieder aufbauen. Das ist auch schön, dass es geht. Ja, aber das ist eben nur das Segment der Fachwerkhäuser halt. Ne? Aber da kommt man halt mit Lehm und natürlichen Baustoffen und Kalk bestens parat. Ne?
Und bei den anderen, den Nicht-Fachwerkhäusern?
Gut, da sieht man so ziemlich alles. Also das ist auch nicht immer nur schön, was da passiert, weil viele Leute einfach ganz dringend Hilfe haben wollen und dann wird halt einer genommen, der sagt, dass er es kann und dann wird darauf losgebaut. Sieht man leider auch. Ich muss auch teilweise Sachen schon wieder zurückbauen, die gerade frisch gebaut worden sind, aber einfach fachlich falsch.
Die dann aus der Not heraus schnell behoben wurden.
Ja, ist auch teilweise Unwissenheit. Ne? Nicht jeder hat halt einen fachlich kompetenten Planer zur Seite, sondern ich würde mal sagen, fast 50% haben hier in Eigenregie wieder aufgebaut, ohne fachliche Unterstützung halt, weil so viele Architekten gibt es jetzt hier auch nicht, ne? Oder Planer oder Bauingenieure oder Fachleute.
Ja, Fachkräftemangel, ne? Ist wieder das Thema in allen Sparten eigentlich. Und gerade bei den historischen Bauten gibt es halt so ein paar Sachen, die man einfach wissen muss, ne? Wenn man das macht, was Fritz gerade schon gesagt hat, die Fachwerkhäuser. Also die Schäden an der Holzsubstanz, die wir gefunden haben, sind ja nicht durch die Flut hervorgerufen. Zumindest zum größten Teil nicht, ne? Das sind alles Altschäden, weil jemand tatsächlich Material benutzt hat zum Ausfachen, was einfach da nicht reingehört. Und das versuchen wir halt jetzt besser zu machen, ne? Die hatten auch oft keine Dämmung. Das heißt, wir bringen auch nachträglich eine Dämmung jetzt ein. Also wenn das Haus dann mal fertig ist, sollte es eigentlich schöner und besser sein, als es vorher gewesen ist. Und beim Lehm kann man, glaube ich, sagen, also normalerweise ist es ja tatsächlich ein Baustoff, den man immer wieder verwenden würde, also ausgeschwemmter Lehm, den matscht man wieder auf und benutzt den wieder. Das macht man hier in großen Teilen halt nicht, weil da ist halt in der Flut alles drin gelandet, was man jetzt nicht mehr so im Haus haben will, ne? Also Heizöl, solche Fäkalien, solche Sachen, das ist dann eben nicht nutzbar, ne? Und wir arbeiten in den meisten Fällen mit Lehmsteinen, weil es einfach ein bisschen schneller geht als die historisch korrekte, sage ich mal, Weidenrutenausfachung mit Lehmbewurf, machen wir auch, hat aber wahnsinnig lange Trocknungszeiten und mit den Lehmsteinen geht es einfach schneller. Und das kann jeder lernen, also wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann das macht Spaß und das kann man sich echt gut einmal zeigen lassen und selber machen.
Das heißt, hier für die historischen Gebäude könnte man wirklich auch sagen, dass der Wiederaufbau so eine Art Chance auch ist. Du hast gerade gesagt, um alte Bausünden vielleicht auszugleichen und um ja eine Neuausrichtung auch zu erschaffen.
Auf jeden Fall. Und um den Leuten, auch um den Eigentümern. Das ist ja für uns als Stiftung Denkmalschutz so ein bisschen nicht unser typisches, unser täglich Brot, was wir hier gerade machen. Also normalerweise treten Leute an uns heran, die sehr bewusst ein Denkmal besitzen und das eben sanieren möchten. Und hier muss man den Leuten erstmal erklären, dass sie ein Denkmal oder ein historisch erhaltenswertes Gebäude besitzen und was man dafür eben machen muss. Ne? Und das ist, also ich finde, es macht auch was mit, also ist fürs Bewusstsein der Leute auch einfach gut, ne? Die verstehen das Material, die wissen dann irgendwann, was der Lehm irgendwie ausmacht. Die Bauherren sind auch eigentlich immer total begeistert vom Baustoff und sagen, ach, das wusste ich gar nicht, wie man das macht und dass das irgendwie so einfach zu verarbeiten ist. Also das ist schon eine Chance auch auf jeden Fall.
Gibt es dafür nochmal über eure von der Stiftung geförderten Sachen noch andere Förderungen? Gibt es Förderrichtlinien, die eingehalten werden müssen?
Ja, also es gibt da nicht allzu viel. Es gibt halt so Programme von der Dorferneuerung, die versuchen wir mit reinzunehmen. Da gibt es dann halt ein paar Kriterien zu erfüllen, die wir sowieso machen. Dann versuchen wir natürlich auch immer zu gucken, ob man es eventuell schafft, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Das war jetzt hier auch bei einem Projekt des Fluthilfecamps kurz vor dem Beginn auch geschafft haben, weil dann eben die Stiftung Denkmalschutz dann auch das weiter betreuen kann. Die haben ja im Prinzip, es gibt ja in jedem Verein gibt's immer eine Satzung. Und die Satzung ist da eben, dass nur an Denkmälern gearbeitet werden darf. Und deswegen ist es natürlich dann gut, wenn so ein Objekt eben auch diesen Denkmalstatus hat, dass man das auch später weiter damit betreuen kann. Ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig, was Förderung angeht, weil die meisten Sachen sind halt dann auf energetische Sanierung ausgelegt. Und die Kennwerte, die sind oft so hoch gesetzt, dass man die, oder hochgesteckt vielmehr, dass man das mit einem Fachwerkhaus kaum hinbekommt. Ne? Da müsste ich dann so viel Innendämmung machen, dass ich mich innen drin wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen kann.
Du sagtest eben, du hast so einen Verein gegründet. Kannst du dazu noch was erzählen?
Natürlich,
was
natürlich. Ja, wir haben relativ kurz nach der Flut den Verein Historisches Ahrtal gegründet. Der besteht halt nur aus Fachleuten, die halt Lehmbau machen, Baubiologen, ich als Architekt. Dann haben wir auch Zimmerleute dabei, weil wir gesagt haben, wir müssen die Leute fachlich unterstützen. Früher die Fachwerkhäuser, die wurden halt von den Zimmerleuten ja erstellt. Und den Ausbau, das haben eigentlich die Bauern selber gemacht. Und das, da kam eben die Idee auf, wir geben Kurse, erstellen das Material dahin, zeigen den Leuten, wie man es macht, dass sie auch selber irgendwie an ihrem eigenen Haus was machen können. Dann hatten wir auch eine Online-Sprechstunde in der Corona-Zeit und ja, haben diverse Kurse, die wir eben dann online anbieten. Und die sind auch immer alle ausgebucht und ja, das ist irgendwie schön. Da merkt man halt, dass auch vor allen Dingen Jugendliche und junge Architektinnen da auch Interesse haben. Ne? Wir hatten oft die Architects for Future hier aus verschiedensten Bereichen, die sich eben auch mit dem Thema Lehmbau da gerne mal auseinandersetzen möchten und es einfach auch mal selber machen wollen. Ne? Und das ist irgendwie dann auch ganz cool. Das macht halt auch Spaß. Ne?
Habt ihr das Gefühl, dass dann insbesondere auch junge Menschen da durch die Flut nochmal so eine Art, nicht Bewusstseinswandel, aber schon nochmal sensibler für diese Themen Umbau, Klimawandel, Resilienz bekommen haben?
Also ich glaube, unsere hatten das die ganze Zeit schon. Jetzt muss man nochmal ehrlich sagen, dass die Leute, die sich für eine FSJ in der Denkmalpflege anmelden, nicht unbedingt der, sage ich mal, Bundesdurchschnitt der 16- bis 26-Jährigen ist. Also das sind eh schon Leute, die sehr bedacht sind, sehr über solche Themen sich informieren und denen das auch bewusst ist. Aber die sind schon schockiert, wenn sie es vor Ort so sehen. Ne? Und ich glaube, das macht auch nochmal was mit denen. Also die denken tatsächlich auch nochmal mehr nach. Und viele haben auch in ihrer Einsatzstelle zum Beispiel jetzt nicht den Kontakt zu eben Fachwerkhäusern, Bauen mit Lehm, solchen Sachen, da nehmen die schon eine ganze Menge auch nochmal mit.
Was würdet ihr euch denn wünschen in alle Richtungen von den Menschen, von der Aufmerksamkeit für dieses Thema, von Förderrichtlinien, von Initiativen? Habt ihr Wünsche?
Ich überlege gerade, wo ich anfangen soll.
Wir haben noch Zeit.
Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass vor allen Dingen auch die Leute vor Ort lernen, die Gebäude wertzuschätzen. Also wir haben leider, was der Fritz vorhin schon angesprochen hat, sehr wenig Gebäude mit Denkmalstatus im Ahrtal, was für uns als Stiftung schwierig ist. Aber davon ab gibt es auch viele Leute, die einfach nicht so das Bewusstsein für, selbst als Eigentümer nicht das Bewusstsein für historisches Gebäude haben. Ne? Also man denkt dann schnell, jetzt haben wir gerade die Chance, jetzt machen wir mal alles neu irgendwie. Aber keiner denkt dann drüber nach, was das fürs Ahrtal einfach ausmacht. Also ich finde, da wird immer der Faktor Tourismus angebracht. Natürlich ist der wichtig. Ne? Also ich habe das letztes Jahr schon mal so schön gesagt, keiner hat Lust, seinen Wein, wir sind Weinanbaugebiet, ne, in so einem eckigen Neubaukasten zu trinken, sondern das sollte ein Fachwerkhof sein, der nett und kuschelig ist. Aber das ist ja nicht nur. Ne? Also ich meine, historische Gebäude prägen ja auch irgendwie die ganze Landschaft und es ist so ein Stück Heimat irgendwie, ne, für die Leute, wiedererkennenswert, was, womit man sich identifiziert, und es wäre schön, wenn den Leuten das auch bewusster werden würde, dass das auch natürlich Mühe macht, das zu erhalten, ne, und dass es aber trotzdem das wert ist, das zu erhalten. Also das fände ich sehr wichtig, wenn das in mehr Köpfe noch reingehen würde.
Ja, muss ich dir absolut recht geben, also das ist, wir kämpfen oft gegen diese Vorstellung, oh Gott, wenn ich ein Denkmal habe, dann darf ich keinen Nagel mehr in die Wand hauen. Und das ist halt hier im Ahrtal sowieso Blödsinn, weil die Gebäude sind bis auf den Rohbau zurückgebaut. Und man kann natürlich innen drin alles auch modern machen. Es gibt ja eigentlich keine Grenzen. Es geht ja nur darum, das, was an erhaltenswerter Substanz da ist, das herauszuarbeiten. Und das kann man ja auch in den Kontrast stellen zu auch einer modernen Einrichtung. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Aber es ist schon jedes Mal so, dass man die Leute erstmal so ein bisschen überzeugen muss, mitnehmen muss. Wenn sie dann auf einmal merken, boah, das wird ja richtig toll oder so, dann sind die Leute auch wieder Multiplikator. Ne? Aber so, man wird schon auch immer noch so ein bisschen beäugt, so nach dem Motto, ja, die kümmern sich da.
Oh Gott, jetzt kommt der Denkmalschutz. Oh Gott, jetzt kommt der Denkmalschutz, genau. Aber wir versuchen, diese Vorurteile auszuräumen. Da muss man aber, glaube ich, auch mal ein Lob an unsere Denkmalbehörde aussprechen. Also die geben sich echt Mühe, das umzusetzen. Die verstehen, dass es keinen Sinn macht, ein Denkmal so zu erhalten, dass keiner drin wohnen möchte. Ne? Also ich meine, wenn ein Denkmal nicht genutzt wird, dann brauche ich es auch nicht zu erhalten. Also man muss eine Wohnnutzung schon so hinkriegen, dass die Leute sich drin auch wohlfühlen und das auch einfach ja lieb haben dann, ne? Und es dann auch so pflegen, wie sie es eigentlich tun sollen.
Aber so von der normalen Bevölkerung würde ich mir dann doch manchmal auch mehr wünschen, diese Wertschätzung zu sehen, was man da eigentlich so hat. Weil ich finde halt, dass so ein Gebäude zu erhalten ist halt auch einfach ein Stück weit nachhaltiger Tourismus. Deswegen kommen die Leute ja her.
Dann hätten wir noch eine Frage zum Abschluss.
Vielleicht zwei.
Okay, vielleicht auch zwei. Wie sieht diese Region für die nächsten Generationen aus?
So wie ich es mir wünsche oder so wie ich vermute, dass es sein wird?
Gerne beides.
Also wie gerade schon gesagt, es ist eine tourismusgeprägte Region und es ist Wein, steht da immer ganz vorne mit bei. Die Leute kommen für zum Wandern, zum Wein trinken, um die Weingüter zu besuchen. Ich würde mir wünschen, dass von der Geschichte des Tals einfach viel erhalten bleibt und dass man das so ein bisschen transportiert. Ich kann auch mit Neubauten leben, so ist das nicht. Ne? Also es soll jetzt nicht so klingen, als ob wir das komplett, Fritz macht auch Neubauten als Architekt oder hat zumindest, aber dass man einfach eine gute Mischung hinbekommt. Ne? Also niemand will Moderne verhindern, glaube ich. Ne? Und wenn es eine Generation gibt, die eben, das ist eine Generationenfrage, finde ich zum Beispiel. Es gibt Leute, die finden Häuser aus den 60er Jahren unfassbar hässlich und welche, die sagen, nee, die haben mittlerweile Denkmalwert. Also da wird man immer diskutieren müssen. Wir sind eine grüne Region, das auf jeden Fall. Ne? Also Natur spielt auch eine große Rolle, neben der Kultur eben. Und wenn man das schön verbinden könnte, wäre ich schon glücklich.
Ja, ich finde das Thema Baukultur ist einfach wirklich wichtig, weil das ist unsere, ja, da kommen wir halt her. Und wenn ich jetzt so sehe, irgendwie, da frage ich mich manchmal schon, wer gibt einem eigentlich das Recht, ein Gebäude abzureißen, was schon 300 Jahre da ist, ne? Also 5 Generationen älter als man selbst, dann ist das immer so für mich so ein Schöpfungsthema, wo ich irgendwie denke, nee, da sollte man schon auch ein bisschen Respekt vorhaben.
Ich habe, glaube ich, noch eine Frage. Was machen so Begrifflichkeiten wie Jahrhunderthochwasser oder so mit dem Bewusstsein dafür, wie aktuell und jederzeit eintreffend sowas wieder sein kann? Also wenn man davon spricht, dass das nur einmal im Jahrhundert passiert, das ist jetzt vielleicht auch gerade so gewesen in den Massen, aber es ist ja, die Prognosen sind ja trotzdem zunehmend, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Wäre es dann nicht vielleicht besser oder angebrachter, diese Begrifflichkeit anders zu verwenden, anders zu benennen?
Ich glaube, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, dann ist man schnell so, dass man denkt, ach, dann passiert das ja erst in 100.000, genau. Weiß ich nicht wie viele Jahren wieder. Aber das hat unsere Landrätin letztens sehr schön gesagt, die übrigens auch selber betroffen war und glaube ich deshalb sehr, sehr nah an den Menschen dran ist. Klimawandel läuft halt nicht linear. Ne? Also das wird nicht so sein, dass es 100 Jahre dauert, bis das nächste Mal wieder sowas kommt. Und ich meine, wir sehen es ja in der letzten Zeit. Das kann ja keiner verleugnen. Entweder es ist trocken oder es regnet. Irgendwas dazwischen gibt es nicht mehr. Ne? Und Jahrhunderthochwasser finde ich persönlich tatsächlich keinen besonders gut gewählten Begriff, weil es einfach, das wiegt einen so ein bisschen in Sicherheit, die man meines Erachtens nicht hat.
Und habt ihr das Gefühl, dass das auch bei den Menschen vor Ort oder bei den meisten ja so gesehen wird?
Ganz unterschiedlich. Also das ist, glaube ich, so eine richtige Streitfrage im Ahrtal, dass man ganz unterschiedliche Lager hat. Ne? Welche, die sagen, so jetzt, das passiert auch nie wieder oder so schnell nicht wieder. Da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Und dann die, die extrem übervorsichtig sind und sagen, jedes Mal, wenn es regnet, wird es jetzt irgendwie wieder passieren. Wir hatten jetzt, muss man ja auch sagen, wir hatten jetzt auch schon viel Regen zwischenzeitlich. Ne? Die Aache hatte Hochwasser, ganz normales Hochwasser, wie die Aa immer hat, wenn es ein bisschen mehr regnet. Das ist ein recht schneller Fluss, der schnell anschwillt und aber auch wieder abläuft. Und es ist nicht annähernd irgendwas Gefährliches dabei gewesen, sage ich jetzt mal, aber trotzdem, das hatte damals ja auch keiner erwartet. Ne? Also alle haben gedacht, das wird wie 2016, man kriegt ein bisschen nasse Füße, die Leute haben ihre Keller geräumt und was dann daraus geworden ist, wissen wir alle.
Gut, ja, danke. Das sehen wir, glaube ich, ähnlich. Wie schön, dass ihr mit uns gesprochen habt über dieses wichtige Thema.
Sehr schön. Wir freuen uns auch.
So, super. Ja, danke schön.
Und alles Gute für die Zukunft.
Ja.
Danke.
Ciao.
Nun sprechen wir noch mit einer Helferin aus dem diesjährigen Fluthilfecamp, Joanna Koslowski, die auch bereits letztes Jahr auf den Baustellen der Jugendbauhütten hier im Ahrtal mitgeholfen hat. Hallo Joanna, direkt zwei Fragen. Warum bist du hier? Was ist deine Motivation, hier dabei zu sein?
Ich fand die Idee total klasse, als wir davon gehört haben letztes Jahr, dass es ein Fluthilfecamp geben soll, bei dem ehemalige der Jugendbauhütten auf den Baustellen tätig sein werden, weil das einfach ein total niedrigschwelliges Angebot ist, um konzentriert Hilfe leisten zu können und das genau da, wo die Kräfte gefehlt haben oder auch immer noch fehlen jetzt leider. Es fehlen so viele Handwerker hier in der Region und gerade bei den bauhistorischen Objekten ist es schwer, Fachkräfte zu finden, die da wissen, wie man mit umgeht und das auch mit Zeit und Liebe tun können. Und wenn wir hier in kleinen Schritten zwar, aber wenigstens etwas schaffen, ist das echt ein großer Antrieb für uns dabei zu sein.
Und wie bist du dazu gekommen? Also aus welchem Bereich kommst du?
Ich habe vor über 10 Jahren das Freiwilligenjahr abgeleistet, damals auf Zollverein in Essen, also einem Industriedenkmal, und fand die Atmosphäre während des Freiwilligenjahres einfach wirklich schön. Nach dem Freiwilligenjahr habe ich Landschaftsarchitektur studiert, weil das für mich eine schöne Kombination aus gestalterischem und planerischem, ja, Herangehensweisen einfach ist an die Sache. Und halt auch, ja, Natur im weitesten Sinne jetzt mit einbezieht, und arbeite jetzt eher einem Bürojob und freue mich da jetzt ein bisschen handwerklich an der Basis schaffen zu können.
Wir haben eben auch drüber gesprochen, inwiefern man jetzt so jetzt im Wiederaufbau, also es wird ja immer von Wiederaufbau gesprochen, inwiefern können denn da oder vielleicht auch ihr hier in eurer Arbeit Maßnahmen ergriffen werden, um die einzelnen Häuser oder Baudenkmäler auch klimaresilienter zu machen für die Zukunft?
Gerade bei den Baudenkmälern ist das meistens sehr schwer zu schaffen, weil die halt einfach diese historische Epoche repräsentieren sollen, in der sie entstanden sind. Jetzt hier im Ahrtal sind das ja hauptsächlich Fachwerkbauten, so ab, ich glaube, das älteste war irgendwie 1600, so habe ich mitbekommen, also so 17. Jahrhundert. Da kann man natürlich versuchen, mit Grün die Fassade beispielsweise zu beranken. Das macht schon viel aus. Was aber viel wichtiger hier wäre, wäre so die natürliche Hochwasservorsorge. Also in der Landschaft Retentionsflächen schaffen, damit einfach nicht sowas, wie wir 21 erlebt haben, nochmal passiert. Dass man hier irgendwie versucht, auch wenn es sehr hügelig ist und das Relief das vielleicht nicht an allen Stellen erlaubt, dass man die Bereiche identifiziert, an denen das möglich ist und da Starkregen mit abpuffern kann.
Und in eurer Arbeit jetzt hier wirklich an den einzelnen Häusern, kann man da, auch wenn sie unter Denkmalschutz stehen, vielleicht trotzdem unter diesen Auflagen etwas tun, baulich?
Das ist immer aufs Objekt bezogen zu betrachten. Vielleicht gibt es ein Objekt, gehen wir mal davon aus, es ist vielleicht kein Fachwerkhaus, sondern ein Bauwerk irgendwie aus dem frühen 20. Jahrhundert, meinetwegen mit Flachdach, dann kann man natürlich irgendwie versuchen, da auch eine Art von Retention zu schaffen, indem man ein Gründach da aufbaut oder halt natürlich im Umfeld, auch das ist aber schwierig, also dass man die Grundstücksfläche möglichst entsiegelt, Bäume pflanzt, die einerseits natürlich Schatten spenden, andererseits aber auch Verdunstungskühle leisten können im Sommer, wenn es jetzt knallerheiß wäre, was wir jetzt gerade nicht so haben. Aber auch das ist natürlich in so einem Altstadtbereich beispielsweise schwierig. Also in Downtown Ahrweiler wird man nicht anfangen, da die Flächen zu entsiegeln oder Gründächer irgendwie zu schaffen. Das ist leider schwer machbar.
Vielleicht daran anschließend noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir für die Region, dass sie nicht nur zu so einer traurigen Berühmtheit, die sie jetzt gerade vielleicht immer noch hat, 3 Jahre nach der Flutkatastrophe gelangt, sondern dass sie vielleicht ein paar gute, beispielhafte Projekte umsetzen kann, die diesen, gerade diesen Hochwasserschutz irgendwie mehr an die Menschen heranbringt, die irgendwie verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir mit der Landschaft behutsam umgehen, damit sie uns nicht zur Gefahr wird mit den Herausforderungen, die mit dem Klimawandel bevorstehen. Und natürlich, dass viele Leute kommen, um sich das anzusehen, weil der Tourismus ist ja einfach auch eine wichtige Einnahmequelle. Und wenn man dabei kennenlernen kann, wie das Ahrtal mit diesen Schäden umgegangen ist und welche Verbesserungen sie quasi vornehmen konnten, wie der Lernprozess war, das wäre wirklich schön.
Ja, super. Vielen Dank.
Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch.
Auch erschreckend, dass es nach 3 Jahren noch Orte und Häuser gibt, wo wirklich noch nicht viel passiert ist. Und auch, dass circa erst 1/5 der zugesagten Fördergelder angekommen sind, auch nach 3 Jahren.
Und damit ja auch, wie wir in Vorgesprächen und Recherche mitbekommen haben, durch Anpassungen im Wiederaufbau, wenn die Heizung woanders hin soll oder es andere Änderungen gibt, ist da wirklich sehr viele Probleme gibt mit der Auszahlung dieser Fördergelder. Auch wenn man sich ja einfach klimaresilienter anpassen möchte. Aber trotzdem haben wir ja auch gehört, dass ein Lichtblick das Engagement und Interesse der Jugend hier ist und auch allgemein an dem Thema ist und die da dran sind und hier jedes Jahr wieder alles geben.
Ja, und dass sich auch sehr schnell viele neue Kooperationen aufgetan haben, die dann schnell angepackt haben und schnell zur Stelle waren.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen mal, ob wir nicht auch beim nächsten Jahr mal wieder hier vorbeischauen, vielleicht ein bisschen mit anpacken können. Falls ihr Anregungen habt oder uns sonst was mitteilen wollt, könnt ihr das gerne machen unter podcast@baukultur.nrw.
Und wir hören uns in 2 Monaten wieder.
Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.